Der Betreut-Podcast präsentiert Lippert gegen Winter. Grenzfälle des Betreuungsrechts juristisch präzise analysiert. Von und mit den Rechtsanwälten Roy Lippert und Jochen Winter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Betreut-Podcast. Dem Podcast für rechtliche Betreuer. Wer vor zwei Wochen dabei war, der hat die erste Folge von Lippert gegen Winter schon mitbekommen. Da gab es jetzt wenig Zoff. Ich muss zugeben, weil wir haben erstmal den Jochen vorgestellt. Hallo Jochen erstmal. Schön, dass du auch diese Folge wieder dabei bist.
Hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Und heute haben wir hoffentlich etwas mehr aneinander auszusetzen. So möchte ich es mal bezeichnen. Wir haben uns nämlich gedacht für die ersten Folgen, um so ein bisschen reinzukommen in das Thema, nehmen wir einfach mal 10 kurze Fragen, 10 Themen, über die wir uns mal austauschen und die auf jeden Fall für euch relevant sind. Und ich behaupten würde, jeder nimmt mindestens aus einer Frage etwas mit. Wenn das nicht so ist, email@betreut.de und schreibt mir, ich habe aus dieser Folge nichts mitgenommen. Und dann gibt es eine persönliche Antwort von mir und von Jochen, weil ich glaube, jeder wird jetzt was mitnehmen. Und mit diesen hohen Erwartungen und dieser hohen Hürde, die ich jetzt gesetzt habe, Jochen, steigen wir auch schon ein. Wir haben jeweils 5 Fragen. Ja, also das hatten wir uns jetzt vorgenommen. Wir kennen die Fragen des anderen nicht. Fragen einfach den anderen mal, wie er dazu steht. Wir haben ja auch jeder eine eigene Meinung und mal gucken, ob die dann übereinander passt. Jochen, wer will anfangen? Schnick, Schnack, Schnuck?
Schnick, Schnack, Schnuck, gerne.
Schnick, Schnack, Schnuck. Nee, warte, Schnack. 1, 2, 3, ja, Schere. Okay. Nee, das war, genau, Stein. Ich habe gewonnen. Das heißt, meine erste Frage an dich. Also ich habe das so ein bisschen weiter gehalten, beziehungsweise habe mir dann auch, und das muss ich fairerweise sagen, man muss jetzt immer, wir sind im August, KI-Bearbeitungen mit angeben. Ich habe mich da auch ein wenig unterstützen lassen bei den Fragen. Aber ob ich sie gut fand oder nicht, das hat noch nicht entschieden. Und zwar die erste. Wie streng müssen aus deiner Sicht frühere Äußerungen sein, um ohne schriftliche Patientenverfügung einen mutmaßlichen Willen anzunehmen? Du verstehst die Frage?
Du meinst, wie ausführlich, wie belastbar oder?
Ja.
Okay.
Also auf Deutsch, was muss der Mann gesagt haben, damit ich später auch eine Entscheidung drauf fällen kann?
Ehrlicherweise gar nichts muss er gesagt haben. Es gibt nämlich manchmal auch Zeichen, die man ohne Verbalisierung deuten kann. Und jetzt sind wir wieder beim typischen Juristen, ja, bei der Juristenantwort. Es kommt darauf an. Ich hatte einen Fall, der Mann ist 60 Jahre alt gewesen, hat einen Schlaganfall erlitten, konnte nicht mehr sprechen und konnte auch ansonsten nicht mehr wirklich kommunizieren. Also da war nichts mit einmal zwinkern heißt ja und zweimal zwinkern heißt nein. Wir stellen 3 Kontrollfragen und legen dann mal los, sondern es war wirklich keine echte Kommunikation mehr möglich. Dieser Mann war nicht krankenversichert, obwohl er sich hätte leisten können. Das ist ein älterer Fall. Heute gibt's das ja sehr, sehr wenig zum Glück. Und dieser Mann war auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht beim Arzt. Ich habe all seine Rechnungen gesichtet, weil ich tatsächlich das Haus auch aufgelöst habe. Ich kann sagen, er war gelegentlich mal beim Zahnarzt, aber er hat auch keinerlei hausärztliche Kontrolle gehabt, hat sein Leben im Grunde auf der Straße verbracht, nicht obdachlos, sondern sporttreibend und hatte in meinen Augen ein entsprechendes Verhältnis zur Medizin. Das war jemand, bei dem hat man schon beim Anblick von seinem Äußeren festgestellt, der legt größtmöglichen Wert drauf, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Die Ärzte haben mir sinngemäß folgende Frage gestellt. Wollen Sie, dass dieser Patient die nächsten 10 Jahre mit einer PEG-Sonde im Pflegeheim liegt oder sollen wir ihn in Würde gehen lassen? Und ich habe mir das dann natürlich vom Gericht genehmigen lassen. Das ist ja immer die Frage, ist das die Einwilligung in die Nicht-Weiterbehandlung von diesem Patienten? Und meine Argumentation dahinter ist, erstens auch PEG-Sondenernährung ist Leidenszeit im Zweifelsfall. Und gerade dieser Patient hat anhand seiner Lebensführung aufgezeigt, dass er Unabhängigkeit möchte, dass er Bewegungsdrang hat. Den hat er auch ausgelebt. Dafür gab es tatsächlich dann auch Zeugen, also Dritte, die gesagt haben, ja, der war jeden Tag unterwegs im Wald oder was auch immer er gemacht hat. Das werde ich jetzt nicht weiter eingrenzen. Und nee, von Ärzten hat er nicht so sonderlich gut gesprochen. Und das ist für mich der Anhalt gewesen, an dem ich sage, okay, wenn ich ihn jetzt zu Schläuchen verhelfe, zu künstlicher Ernährung verhelfe und ihn in einer Situation rette, in der es medizinisch auch möglich ist, diese Maßnahmen nicht mehr einzuleiten, dann verstoße ich letztlich gegen seinen mutmaßlichen Willen. Natürlich versuche ich immer erst eine Patientenverfügung aufzunehmen. Wenn ich einen Patienten habe, der einwilligungsfähig ist oder der zumindest mal im Großen und Ganzen seine Wünsche mitteilen kann und sei es durch sehr viele Einzelfragen, dann kann man ja einiges mitnehmen und sei es dann hinterher nicht als belastbare Patientenverfügung im Sinne von wirksam und unterschrieben, aber zumindest als Auslegungshilfe. Ich werde ja gefragt, was wissen Sie denn über den Patienten? Unser Problem als Betreuer ist ja regelmäßig, dass wir Menschen erst kennenlernen, wenn sie nichts mehr sagen können oder nichts Sinnvolles sagen können, nichts zu diesen Fragen beitragen können. Dann müssen wir uns aber trotzdem versuchen zu orientieren und auch ein bisschen zu ermitteln, was denn hier im Zweifelsfall eines Tages gewollt ist. Denn irgendwann ruft dann das Krankenhaus oder das Pflegeheim an, sagt, wir haben jetzt folgende Situation, wie reagieren wir? Und wenn ich da nicht antworten kann, weil ich es gar nicht erst versucht habe, ist das bereits ein Betreuerpflichtverstoß. Das heißt, wie streng bin ich bei, ich muss es unterschrieben haben? Überhaupt nicht streng. Es ist meine Aufgabe, etwas zu kompensieren, wenn der Betroffene sich nicht selbst gekümmert hat. Es ist meine Aufgabe, ihm die Möglichkeit zu geben, zu unterstützen, wenn er es noch selbst kann, das zu Beginn der Betreuung zu tun. Und wenn er das aber nicht kann, muss ich das mir Mögliche tun, um für solche Situationen vorbereitet zu sein.
Klar, ist eine, finde ich, einen sehr, sehr guten, auch menschlichen Ansatz, den du da wählst. Also bei mir ist es so, dass für mich vor allem ein Punkt, der wichtig ist, die Quantität der Quellen, aus denen ich diese Informationen ziehe. Das heißt, wenn ich wirklich nicht weiß, wie, also aus früheren Äußerungen, die vorliegen, dann versuche ich so viele Quellen wie möglich zu finden, die sich auch decken sollten. Ja, also das sind zum einen natürlich die näheren Verwandten, aber auch wenn es die Möglichkeit gibt, darüber hinaus, wenn man da irgendwie noch Kontakte dann findet, weil man ihn vielleicht aus persönlichen Gründen, also wenn es in der Nähe ist, dass man ihn vielleicht sogar kennt oder auch weiß, wer der Arzt war, dass man mit dem Arzt dann nochmal spricht, wie er sich denn darüber geäußert hat, wie das war, was du sagst, war er sehr sportlich aktiv, welche Leidensgeschichte gab es denn in der Vergangenheit? Wie hat er da reagiert? Also hat er viel mit Schmerzmitteln benutzt oder in deinem Fall zum Beispiel das eigentlich abgelehnt, was die normale medizinische, also normale konventionelle Medizin ist? Ja, also war der jedes Mal beim Schamanen, wenn ihm der Fuß gejuckt hat, dann brauche ich, glaube ich, nicht fragen, ob diejenige Person denn an den Schläuchen hängen will. Ja, also das würde ich dann dementsprechend auch damit einfließen lassen. Aber du hast schon gesagt, es ist halt eine sehr wichtige Entscheidung, ja, also eine Lebensentscheidung, die man da selbst trifft. Und deswegen, ich brauche mehrere Leute, die das entsprechend denn mir bestätigen, was er wollte. Und dann kann ich auch ein gutes Urteil da fällen. Wobei ich da immer vorsichtig bin, je näher die Personen am Erbe sind, desto weniger zählt für mich deren Aussage. Ja, das ist eine harte Aussage jetzt meinerseits, aber meine Erfahrung ist natürlich, wenn da finanziell wirklich was zu holen ist, ja, und die Person jetzt, also man sagt, der soll jetzt 10 Jahre künstlich beatmet werden. Ich will niemandem was unterstellen, aber wenn ich selbst finanziellen Druck erleide, also vielleicht sogar mein Haus verliere, weil ich selber die Rat nicht mehr bezahlen kann, ich weiß nicht, inwieweit objektiv dann noch die Aussagen der Personen sind. Ja, da bin ich jetzt ein sehr rationaler Mensch an der Stelle. Und das versuche ich dann immer auch abzuwägen, wie das denn ist. Also wenn jemand monatlich unterstützt wurde von der Person und jetzt halt in das Erbe fallen würde, wenn die Person verstirbt. Aktuell ist es so, die kommt nicht mehr ran. Haben wir auch dann auch noch einen Fall in den nächsten Wochen, kommt selber nicht mehr an das Geld ran. Ja, was machen wir dann? Das sind alles so Faktoren, die spielen da bei mir immer eine Rolle, auch was die Gewichtung des einzelnen der einzelnen Aussage angeht. Aber spannend, ja. Also das,
Jetzt würde ich aber
ja, willst du
trotzdem
noch?
gerne noch erstens ergänzen und zweitens mit dir ein kleines bisschen schimpfen. Ergänzen
Was?
insofern, ja, wirst es gleich verstehen. Ergänzen insofern, als dass an dieser Stelle ganz wichtig ist, dass Betreuer, die sich nicht sicher sind, was gewünscht ist, das Gericht einschalten sollen. Die Gerichte wollen das gerne abwehren mit einer Vorschrift, die sinngemäß sagt, wenn sich Arzt und Betreuer über den mutmaßlichen Wunsch des Betreuten einig sind, braucht es eine gerichtliche Genehmigung nicht, selbst für die Einstellung von lebenserhaltenden Maßnahmen. Die Argumentation gegenüber dem Gericht muss an dieser Stelle, wenn ich nicht genügend Ermittlungsansätze habe, nur um das klarzustellen, natürlich habe ich nicht gesagt, der Mann hat Sport getrieben, deswegen soll der nicht mehr behandelt werden. Das
Ist. Ja.
kamen mehrere Dinge zueinander, ja. Aber wenn ich nicht genügend Anhaltspunkte habe, um mir bei dem Wunsch sicher zu sein, so dass ich das dokumentieren kann und dass, wenn mich dann irgendwer, im Zweifelsfall ein Staatsanwalt, fragt, was ich da eigentlich gemacht habe, das vorweisen kann, was ich da gemacht habe und das dann vertreten, dass das ausreichend ist, dann schalte ich das Gericht ein und sage, das ist nicht meine Baustelle, ich kann den Wunsch nicht ausreichend ermitteln. Bitte machen Sie, was immer Sie für richtig halten. Und dann gibt es pragmatische Richter, die zum Beispiel ein Ethikkonsil einberufen lassen im Krankenhaus und sagen, ja, was sollen wir denn hier tun? Das ist dann keine schöne Position fürs Gericht, das kann ich auch verstehen, aber das ist der Moment, in dem der Betreuer sich rausnehmen muss. Schimpfen insofern, als dass dieses Thema, das du mit einer vermeintlich kurzen Frage auftust, so viel Potenzial für Streit und auch ehrlicherweise für Fortbildung bietet, dass man daraus im Grunde schon fast ein eigenes Seminar machen kann. Ich weiß nicht, was die KI dir da verkauft hat als mögliche Fragen für kurze Pilotfolgen. Das ist definitiv keine kurze Antwort.
Nee, aber es ist ein sehr guter Einstieg, um auf das nächste Seminar von Jochen aufmerksam zu machen. Nein,
Ah, natürlich.
das haben wir noch, das ist Spaß, das haben wir noch nicht geplant, aber nee, es ging im Prinzip nur darum, einfach auch, weil das der Ansatz, der erste Ansatz ist, vor allem den mutmaßlichen Willen, gerade des Betroffenen immer, weil er ist ja natürlich ausschlaggebend, also der wirkliche Wille ja. Grundsätzlich, aber wenn wir den nicht haben, wie wir denn damit umgehen? Klar ist das ein sehr weites Feld und ich habe auch schon mitbekommen, dass diese Frage vielleicht dafür gar nicht so geeignet war. Dementsprechend nehme ich die Kritik an, aber ich weiß, dass viele Zuhörer jetzt auf jeden Fall aus dieser Frage schon etwas mitgenommen haben. Und wenn es nur das ist, weshalb ich nachfrage, Ethikkonsil, das hast du gerade angesprochen. Vielleicht lässt du da noch ein, zwei Sätze zu fallen, falls du möchtest.
Gerne. Die Krankenhäuser können das sogenannte Ethikkonsil stellen. Das bedeutet, dass sich Personal aus dem Bereich Ärzte, Pflege und ich meine auch Sozialdienst zusammensetzen und eine Fallvorstellung machen. Das heißt, wir haben beispielsweise eine End-80er-Dame, die auch schon länger nicht mehr spricht, die plötzlich mit ungeklärten Krampfanfällen im Pflegeheim vorgefunden wird. Und zwar nicht eine, sondern mehrere. Und die so umfangreich ist, dass man sie nicht ins MRT vor Ort schieben kann. Das bedeutet, man müsste sie auch nochmal verlegen, was zusätzlichen Stress bedeutet, vor allem mit jemandem, der sich nicht mehr ausdrücken kann. Man merkt schon die Details, das ist ein konkreter Fall, den ich da vor Augen habe. Die Frage, die sich dann stellt, auch aus Betreuersicht, ist, wollen wir die volle Diagnostik und folgt daraus denn noch etwas? Denn selbst wenn ich herausfinde, dass diese Krampfanfälle aufgrund eines Hirntumors entstehen, würde ich den dann noch behandeln lassen? Das ist etwas, was man vorwegnehmen kann. Im Ethikkonsil kann ein solcher Fall besprochen werden und da kann dann ein Votum ergehen. Dieses Votum ist natürlich nicht verbindlich. Wenn da dann drin steht, machen Sie das und das, volle Therapie, alle medizinischen Wunder ausschöpfen, die die Ärzte so in ihrer Klaviatur finden, dann muss ich das nicht tun, aber ich kann es tun. Ich kriege eine Empfehlung an die Hand. Oder eben, in diesem Fall lautet es tatsächlich wie folgt, egal was dabei herauskommt, therapeutisch wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr in den Griff bekommen zu sein. Also es ist, man kann hier therapeutisch nicht mehr eingreifen. Nur weil wir den Namen der Krankheit kennen, ist das Problem der Patientin nicht gelöst. Dann haben wir anhand dieses Ethikkonsils, wo eben auch alle ihre Meinung kundtun durften, beschließen können, okay, wir gehen hier über zur palliativen Versorgung. Sie hatte natürlich noch andere Leiden. Das klingt wieder so, als würde ich Menschen sehr schnell gehen lassen wollen. Das ist hier nicht der Fall. Aber das ist eben eine Hilfestellung, die auch moralisch-ethische Aspekte eines solchen Falls gut beleuchten kann, und zwar aus fachlicher Perspektive. Das darf man ja nicht vergessen. Die wenigsten Berufsbetreuer haben einen medizinischen Hintergrund, der so ausreichend ist, dass solche Fälle einfach frei beurteilt werden können. Wir als Juristen ja schon mal gleich gar nicht. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung von sowas, eigentlich. In der Praxis lernt man ein bisschen was, nimmt ein bisschen
Genau,
was mit, aber
also.
es ist ja kein Fall wie der nächste. Das heißt, so schematische Beurteilungen kriegen wir gar nicht hin. Und da kann das Ethikkonsil einfach über das ärztliche Attest hinaus, das man ja ohnehin jederzeit kriegt, eine gute Hilfestellung sein.
Genau, also ich bin mir sicher, dass das nicht bei jedem im Hinterkopf ist, dass es dieses Ethikkonsil gibt, beziehungsweise dass die Möglichkeit besteht. Deswegen einfach nochmal der kurze Schlenker dahin. Dann bist du mit deiner Frage Nummer eins dran.
Du kennst das bestimmt. Du kommst zu einer etwas der rüstigen Rentnerin, die du letztes Mal in der letzten Folge bedient hast, dich beim Hausarzt vorstellen sollte.
Genau.
Und die kippt vor Ehrfurcht noch um, weil du als Rechtsanwalt bei ihr vor der Tür stehst. Das heißt, erstens, sie hat vorher die Wohnung geputzt und zweitens, sie ist sehr aufgeregt und schick gemacht. Ja, das Klischee hast du vor Augen.
Auf jeden Fall.
Du führst mit ihr das erste Gespräch über die bevorstehende Betreuung und am Ende steht sie auf, geht in die Küche, kommt wieder mit einem kleinen Täschchen und möchte dir eine Flasche Sekt in die Hand drücken. Oder kurz gesagt, kleine Gefälligkeiten, Geschenke von Betreuten oder auch deren Angehörigen. Wie gehst du damit um?
Du hast geschimpft über meine erste Frage, ja? Das ist, also ist genauso eine unangenehme Frage, sagen wir es mal so.
Ich habe geschimpft, weil die Antwort lang wurde, nicht weil die Frage lang war.
Nee, aber es gibt Antworten, ja, da kann man ganz klar sagen, ja oder nein. Ja, es gibt aber Antworten und dazu gehört diese Frage dazu. Da gibt es immer eine menschliche Komponente noch, ja. Weil die menschliche Komponente ist in der Regel, dass ja diese ältere Person, die etwas Gutes tun möchte, ja, sie möchte dich ja nicht bestechen oder sie möchte ja nicht irgendwelche Dinge, erkaufen, sondern sie möchte einfach aus ihrer Sicht etwas Gutes tun. So, und da ist die Frage, inwieweit man ihr das denn abschlagen kann und das dann auch annehmen kann. Also mein Weg ist immer der diplomatische. Ja, wenn es zum Beispiel um den Sekt geht, ja, den du jetzt gerade beschrieben hast, sage ich ihr, dass sie den behalten soll und dass wir ihn denn bei einer weiteren Gelegenheit später einmal trinken werden. Ja, und so schiebe ich das Ganze dann nach hinten, weil Hauptziel ist natürlich schon, von den Betroffenen nichts zu erhalten. Ja, einfach um diese saubere Trennung zu haben. Also, dass ich, weil im Regelfall wird es dann irgendwann ein Thema werden. Ja, ich habe Ihnen noch das gegeben, ich habe Ihnen das gegeben. Das ist dann schwierig. Das ist selbst beim Kaffee. Wenn man ins Café geht und dann zusammen einen Kaffee trinkt, gibt es ganz, ganz wenige Klienten, also ich glaube, eine fällt mir jetzt ein, also in 10 Jahren, die mich zum Kaffee einladen darf. Ich trinke ja Kaffee, also zum Tee oder zum Kakao, aber die mich denn dazu einladen darf. Alle anderen nicht. Ja, weil ich das eigentlich an der Stelle trenne oder ich dann einfach, wenn ich mit der Person dann was trinke, entweder zahlt jeder selber oder ich zahle es. Das ist dann einfach, dass ich da eine saubere Linie habe. Und damit bin ich bisher auch dann ganz gut gefahren. Kann jedem nur raten, das auch so zu machen. Also da eine relativ klare Kante zu haben, aber würde es auch aufweichen, je nachdem, wie man das jetzt dann. Also ich habe auch schon Basilikum aus Gärten mitgenommen. Ja, das ist also das also oder das war halt. Also, das waren halt wirklich Kräuter. Nee, Pfefferminztee war das. Genau, es war Pfefferminze. Das hat sich einfach so ergeben. Aber das ist jetzt so nicht der Standard. Ja, aber das ist dann einfach, es war auch eine vertrauensbildende Maßnahme, sagen wir es mal so. Im Nachhinein und der Pfefferminztee hat trotzdem auch gut geschmeckt. Aber ich sehe schon, du
Schön.
bist da, glaube ich, etwas noch strenger als ich, oder?
Ja, das bin ich. Ich muss trotzdem kurz nachfragen, habe ich das gerade richtig verstanden? Du trinkst keinen Kaffee?
Ich trinke keinen Kaffee. Ja. Das
Hervorragend. Das ist möglicherweise ein Hinweis darum, warum wir uns so unterschiedlich gegenüberstehen und warum dieser Podcast vielleicht auch wirklich als Konflikt funktionieren kann. Das ist ja gruselig. Entschuldigung. Ja,
nee, habe
ich
ich noch
lehne.
nie. Also ich rauche auch nicht. Das
Ne, da bin
das
ich
sind so,
raus. Ja.
das sind so zwei Dinge. Das habe ich. Ich trinke ja Tee. Genau. Und dann
Mir hat hier in der Kanzlei eines Morgens die Auszubildende noch einen Kaffee gebracht. Normalerweise koche ich mir den selbst, da bestehe ich auch drauf, weil das Timing ist. Ich möchte das zu dem von mir gewählten Zeitpunkt. Und dann sage ich nicht, bitte mach mal, sondern ich hole mir den. Ja. Eines Morgens hat mir die Auszubildende einen Kaffee gebracht mit den Worten, trink das und komm vorher nicht aus deinem Büro raus. Ich bin wirklich völlig ungenießbar ohne.
Okay, das ja, dafür brauche ich auch keinen Kaffee. Ja, das
Verstehe.
genau, aber
Zu den Geschenken.
genau.
Ich bin tatsächlich so gar nicht diplomatisch. Ich glaube, so hast du mich auch kennengelernt, so hat mich auch der Stammtisch schon kennengelernt. Ich lehne das ab, ich mache das höflich und ich gehe durchaus auch darauf ein, dass sich Menschen dadurch beleidigt oder zurückgesetzt fühlen können. Ich spreche das sehr aktiv an, sage, ich verstehe, dass Sie sich Gedanken gemacht haben. Ich weiß das auch sehr zu schätzen, aber gibt Berufsrecht und dieses Berufsrecht steht dem entgegen. Und wenn man sich anwaltliches Berufsrecht durchliest, dann wird man nirgends finden, dass es verboten ist, von der Rentnerbetreuten den Sekt anzunehmen. Aber es lässt sich in dem Moment sehr gut verkaufen. Das dahinterstehende Problem hast du sehr gut aufgezeigt. Es schafft halt Abhängigkeiten. In dem Moment, in dem die Betreute da sitzt und das Gericht hat mich bestellt, ist das ja schon etwas, was ihr mehr oder minder vor die Nase gesetzt wird. Und es besteht immer ein kleines Machtverhältnis. Und sei es nur, dass die Betreuten das so empfinden. Ich möchte also nicht, dass mir jemand etwas schenkt, der meint, das zu tun zu müssen, um mich milde zu stimmen, um sich davon irgendwie eine freundlichere Behandlung zu erhoffen und erst recht nicht, das hast du noch deutlicher gemacht, hinterher zu sagen, ja, aber ich habe Ihnen damals den Sekt gegeben, jetzt möchte ich doch bitte, dass Sie bei mir immer direkt ans Telefon gehen und außerdem hätte ich gerne die Handynummer. Solche Abhängigkeiten kann man nicht dulden, das wird dann in der Betreuung einem immer auf die Füße fallen. Deswegen sage ich da kategorisch nein, eine Ausnahme habe ich bis jetzt nicht gemacht. Bei Mandanten ist das was anderes, da besteht aber auch dieses Machtverhältnis auch einfach nicht. Da besteht nicht diese Gefahr, dass eine Abhängigkeit dazu führt, dass mir jemand etwas gibt, sondern da habe ich ein Problem gelöst und jemand ist dankbar, und zwar nach Abschluss, bitte.
Und es ist eine andere Beauftragung. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, also der Mandant sagt ja, tu das. Ja, im Zweifel ist es aber so, dass bei Betreuung sagt das Gericht, übernimm das mal. Ja, das sind einfach dann verschiedene Konzepte. An der Stelle sehe ich es auch so. Ich wäre dann allerdings auch, um das abzuschließen, denn so konsequent, wenn das thematisch immer wieder rausgeholt wird, würde ich die Betreuung beenden. Ja, also dann würde ich einfach sagen, okay, nee, dann geht das nicht mehr. Dann haben wir quasi jetzt diesen Weg verlassen. Ja, den haben wir gemeinsam verlassen. Also ich habe es angenommen, du hast es mir angeboten. Ja, einfach aus dem Goodwill der Zusammenarbeit. Wenn das jetzt zwischen uns steht, dann ist es einfach nicht mehr möglich, dass wir da auf einer Ebene zusammenarbeiten, die neutral ist. Und dann muss man es halt aufheben. Und dann gibt es den nächsten, dem würde ich dann raten, das nicht zu tun. Ja, also wenn er denn den beim Betreuer wechselt, würde ich dann sagen, mach das bitte nicht, weil kann eventuell nachteilig ausgelegt werden. Genau. Und ja, das ist, wo ist da die Grenze, ist halt dann schwierig. Meine nächste Frage. Ja. Ich muss
Soll
gucken.
ich noch mal kurz? Ich habe
Hast du
noch
noch?
eine.
Hast du noch? Ne,
Ja, klar.
dann schießt du erstmal los. Genau.
Okay. Ein Betreuter ist immer unzufriedener und sagt alle paar Wochen, Monate, er hätte gern einen Betreuerwechsel. In welchem Umfang unterstützt du ihn dabei?
Vollumfänglich. Also das, da bin ich wirklich, wenn er sich beschwert und mich nicht mehr haben will, ist für mich immer die Messe gesungen. Ja, ich arbeite nur mit den Leuten zusammen, die auch mit mir zusammenarbeiten wollen. Vielleicht ist das ein bisschen ein arroganter Ansatz, dass ich sage, also jedenfalls bei uns in der Region muss man sagen, es gibt genug Personen, die betreut werden wollen. Ja, es ist jetzt quasi ein Betreuermarkt, wenn man das so bezeichnen möchte. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Person bleibt. So. Und ich bilde mir auch ein, also bei mir bin ich mir manchmal nicht sicher, aber bei meinem Team, die machen super Arbeit. Ja, also die sind wirklich echt bemüht und jeder, der hier betreut wird bei uns, der hat mindestens einen Ansprechpartner neben mir, mit dem er seine Sachen noch gelöst kriegt. Das heißt, wir haben ein gutes Angebot. So, und wenn jemand sagt, ich möchte dieses Angebot nicht nutzen, ja, ich bin damit unzufrieden, ist das ein gutes Recht? Dann sage ich auch, okay, also dann such dir was anderes. Ich unterstütze dich vollumfänglich dabei und sage, das machen wir dann auch. Also da Auch ohne Groll, das muss ich auch noch dazu sagen. Also das denn, ja wohl, das ist gelogen. Also ohne Groll ist gelogen, weil es gab auch einen Fall, dass dann, wenn es um eine Aufhebung geht, ja, ich dann denke, die Person kriegt das eigentlich selber hin, ja. Also man ist ein bisschen so aneinander geraten. Denn also das ist meistens der Punkt, wo ich dann überlege, gut, wie machen wir mit der Betreuung weiter? Also denn von meiner Seite aus, wie machen wir da weiter? Und dann kommt auch mal die Aufhebung. Kann man das jetzt aufheben? Ja, also Wechsel, Aufhebung. Und wenn ich dann da komme, Aufhebung und man das dann so anbespricht und sagt, ja, können wir eigentlich machen. Und dann kriege ich über Dritte zu erfahren, wir arbeiten jetzt am Betreuerwechsel. Das finde ich dann nicht so schön. Also da werde ich dann doch schon, also das finde ich dann nicht so toll, weil man kann mit mir dann auch die Sachen besprechen und sagen, ich traue mich nicht, möchte doch jemand anders haben. Alles gut. Ja, also fehlerfrei bin ich auch nicht. Das kriegt man dann alles hin. Aber man muss dann da auch offen an der Stelle kommunizieren. Aber ansonsten hab ich jetzt auch schon Personen gekriegt aus dem Betreuerwechsel. Es sind andere Leute. Manchmal passt die Chemie nicht und dann ist das okay. Ja. Wie siehst du das? Handhabst du das
Ich muss,
ähnlich, oder?
ja, nicht ganz. Ich muss aber erstmal nachhaken. Ich wollte noch ein bisschen drauf raus. Der Betreute sitzt jetzt vor dir und sagt, ich will einen Betreuerwechsel. Schreibst du jetzt für ihn einen Antrag ans Gericht und legst seine Gründe dar oder hilfst du ihm zu formulieren oder sagst du, nee, dann da ist die Telefonnummer?
Und da unterscheide ich auch nach dem Betreuten. Ja? Es gibt ja Kandidat impulsiv, ja, der quasi sagt, ich war am Konto, es ist leer, weil ich habe alles ausgegeben, ja, und du gibst mir nichts mehr Betreuer, weil von mir kriegst du auch nichts. Du bist doof, ich möchte dich wechseln. Das ist die Kategorie, die dann sagt, jetzt mache ich einen Betreuerwechsel, weil dann wird alles besser. Ja, da sage ich dann, fahren wir mal runter, gucken wir uns dann alles an. Und da berate ich denn eher und das lasse ich dann auch ein bisschen so dran vorbeilaufen. Ja. Und ansonsten, wenn ich selber der Meinung bin, also wenn es einfach schon die ganze Zeit so ein bisschen hakt, dann unterstütze ich das auch. Ja, also dann, also im ersten Fall beim Impulsiven würde ich nämlich dann die Variante, okay, wenn Sie das möchten, dann gibt es die Betreuungsbehörde, es gibt das Betreuungsgericht, das sind die entsprechenden Nummern, da können Sie sich hinwenden. Dann würde ich das so machen, weil wenn er wirklich diesen Impuls weiterfährt und sich dann dahin wendet, ist auch okay. Aber wenn ich dann selber der Meinung bin, das ist vielleicht auch für mich ganz gut, wenn wir jetzt die Betreuung aufheben, dann unterstütze ich da halt wirklich, wie ich meinte, auch aktiv. Und vor allem spart es Zeit für alle Beteiligten, wenn wir uns am Tisch hinsetzen und das formulieren und es beide unterschreiben. Ja? Also das heißt, der Betroffene als auch ich. Weil dann gibt es diese extra Runde nicht mehr, es muss noch gefragt werden, sondern wir beide sagen, Betreuerwechsel ist sinnvoll, weil also ja, meistens ist der nicht von der Zusammenarbeit her denn nicht so machbar. Also wenn man sich so streitet, dass es zum Betreuerwechsel sitzt man meistens nicht an einem Tisch. Da geht es eher um die Aufhebung. Das ist dann eher der Fall, dass man dann sagt, ich möchte das jetzt eigentlich nicht mehr und dass man dann das zusammenschreibt. Aber ansonsten unterstütze ich die Person denn schon dabei. Also das ist wirklich, also es ist, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen Willkür. Ja, im Sinne von, ich gucke mir das an und inwieweit also die Person mitarbeitet, ja, also inwieweit das denn wirklich funktioniert. Und
Aber
wenn, ja.
das ist ja dann keine Willkür im klassischen Sinn, sondern das, was du
Nein,
machst,
aber.
ohne es zu beschreiben, ist ja eigentlich gerade die Umsetzung der Wunschbefolgungspflicht. Du guckst nämlich, ob das ein ernsthafter Wunsch ist oder ein beachtlicher Wunsch oder ob das aus einer Laune heraus, ich will ihn jetzt loswerden, weil ich kriege kein Taschengeld oder Entschuldigung, Verfügungsgeld. Ich möchte eigentlich nicht Taschengeld nennen.
Wirtschaftsgeld, genau, nenne ich es
Wirtschaftsgeld.
immer. Wirtschaftsgeld.
Also bei mir ist das Wirtschaftskonto das, womit ich wirtschafte, das Verfügungskonto das, womit der Betreute frei verfügen kann. Also da, so verwende ich das.
Ah, okay. Ja, okay. Also oh, gut zu wissen. Ja.
Ich glaube, wir hatten tatsächlich unterschiedliche Fallkategorien so ein bisschen bei
Im Kopf
solchen
oder?
Situationen. Ja, ich weiß nicht, ob im Kopf oder vielleicht auch einfach im Bestand. Das kann ja wirklich sein, dass die Art Betreute oder Art Betreuung, die wir führen, ein bisschen unterschiedlich ist. Bei mir sind Fälle, bei denen klar ist, diese Person braucht einen Betreuer und möchte keinen. Und dann ist egal, ob sie sich an mir reibt und das nicht toll findet, dass ich da bin, oder ob sie den nächsten nicht toll findet. Es ist völlig klar, dass das Gericht in jedem Fall nur einen Wechsel, keine Aufhebung machen wird. Und dann ist auch egal, ob ich das jetzt erstmal mache, zumindest noch eine Weile, oder ein anderer. Nicht falsch verstehen, wenn ich jemanden habe, der mich in Wahnideen einbaut, also mir irgendwelche Dinge unterstellt, die ich natürlich nicht mache, dann helfe ich beim Betreuerwechsel, weil das gesundheitliche Aspekte sind. Ja, wenn da keinerlei Vertrauen ist und man kann das nicht mehr korrigieren, weil das ja gerade die Idee von Wahnideen sind, unverrückbare Realitätsverkennung, dann muss der Betreuerwechsel irgendwann her. Aber wenn das jemand ist, der ansonsten ja letztlich darauf angewiesen ist, dass ihm jemand hilft und ich kann das noch umsetzen, und sei es, indem viel Kommunikation über Mitarbeiter läuft, indem ich viel vom Schreibtisch aus mache, weil der persönliche Kontakt nicht funktioniert, aber ansonsten die Betreuung führbar ist, dann teile ich dem Gericht tatsächlich mit, hier, er äußert das nachhaltig. Ich gebe ihm dann auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen zur Betreuungsbehörde und zu Betreuungsgericht. Das mache ich dann aber nur einmal pro Sachlage. Der Betreute in dem Fall, den ich im Kopf hatte, als ich die Frage entworfen habe, hat alle 2, 3 Wochen ans Gericht geschrieben und hat irgendwann nur noch die allgemeine Verfügung vom Gericht da zurückbekommen, dass jetzt weitere Anträge dieser Art nicht mehr bearbeitet werden, weil halt auch kein neuer Sachvortrag erfolgt, also nichts gesagt wird, was jetzt irgendwie neu ist. Ja. Daran habe ich mich aber nicht stören lassen, weil ich auch wusste, dass der Betreute zwar rebelliert, weil ihm das Geld eingeteilt wird, was er so nie kannte und auch vorher nie gebraucht hat, er das aber bei jedem machen wird und ich da dann keine Voraussetzung für einen Betreuerwechsel tatsächlich sehe. Denn das ist zumutbar, dass ich das weitermache, weil es zu einer Betreuung auch mal gehört, sowas gegen den Willen durchzuführen. Also egal ob Einzelmaßnahmen, Geldeinteilung oder die Betreuung an sich. Und dann sehe ich keine Entlassgründe. Wenn der Betreute damit durchkommt, spare ich mir, da sind wir uns einig, eine Menge Diskussionen hinten raus. Das ist dann ganz nett. Aber an und für sich erstmal helfe ich ihm, diesen Wunsch umzusetzen, wenn das zumindest wirklich nachhaltig ist, wenn dieser Wunsch mehr als einmal aufkommt oder wenn er sehr glaubhaft tatsächlich rübergebracht wird und nicht nur aus einem spontanen Impuls heraus. Und ansonsten ertrage ich das und mache dann weiter.
Also die meisten Fälle, von denen wir gerade sprechen, ja, kriege ich denn inoffiziell, nicht offiziell, ja, aber
Ja.
inoffiziell meistens die Antwort, wir haben keinen anderen, ja, der das machen könnte. Ja. Also da weiß ich jetzt nicht bei, also wer jetzt schon länger zuhört, weiß, ich mein Klientel ist halt wirklich eher psychiatrieaffin und das wird bei dir auch in dem Fall nicht unbedingt weniger sein. Ja, also das sind denn schon ein paar herausfordernde Fälle, die man denn da hat. Also das sind vielleicht auch die Kategorien, das ist halt, die denn selber anstrengend sind. Manchmal ist aber der Fall anstrengend, ja. Also haben 15 Häuser, 3 auf Mallorca, 5 in der Türkei. Das ist denn so ein bisschen inhaltlich denn fordernd. Aber gerade bei diesen Fällen, von denen wir jetzt gerade dann sprechen, da findet man halt schwierig denn auch Betreuer, die das wirklich wuppen können. Und ja, du guckst
Aber das
kritisch.
ist ja, das ist gar kein Grund, einen Betreuerwechsel nicht zu machen. Das ist ja sehr schematisch. Entweder die Voraussetzungen für einen Betreuerwechsel liegen vor, weil A, der Betreute, B, du einen subjektiven Anspruch habt auf Entlassung beziehungsweise Wechsel, oder die Voraussetzungen liegen nicht vor. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann ist zu entlassen, und zwar unabhängig von der Frage, wer kann es sonst machen, denn dann muss die Behörde betreuen.
Deswegen
Ich
sind,
sag's nur,
deswegen,
also
genau, also
sie
genau.
steigt halt immer
Jochen
ein, ja.
geht wieder nach Lehrbuch. Ja, also das ist natürlich richtig. Ja, bloß wer sucht denn den Betreuer? Ja, das ist ja meist, also im Prinzip, den neuen Betreuer sucht ja die Behörde. Ja, du hast schon recht, aber also ich habe das ein, zweimal durchblicken lassen. Ja, nicht nur, also nicht nur jetzt in meiner Stammbehörde, also die würde ich sogar größtenteils aus der ganzen Sache rausnehmen. Ja, also es gibt vielleicht den Schlenker noch. Ich habe ja mehrere Behörden, mit denen ich zusammenarbeite. Das habe ich auch bewusst zurückgefahren, weil natürlich auch das Miteinander zwischen Behörde und Betreuer auch einem Vertrauensverhältnis bedarf. Sagen wir es mal so. Ja, und dass man auch miteinander arbeitet und dann in den Notsituationen dann auch miteinander eine gute Lösung findet. Ja. Es gibt halt schon Behörden, die das dann versuchen auszusitzen. Ja. Und dann einen da quasi schmoren lassen. Ja, dass man die Anträge stellt, also von den Gerichten ganz zu schweigen, aber dass dann auch die Behörden da im Prinzip nicht handeln und Schnappatmung kriegen, wenn man das, was du gerade gesagt hast, vorschlägt und sagt, ja, eigentlich aus meiner Sicht sind Sie denn dran. Aber ich wollte nämlich gerade mal den Paragraphen suchen, helft mir mal 18, wo das steht mit dem Betreuerwechsel.
Das ist eine gute Frage. Ich vergesse das immer. Ich bin
Ich,
wirklich
genau,
schlecht
also es
darin,
ist schön,
sowas
dass nicht nur mir
auswendig
so
zu
geht,
wissen.
genau. Dann gibt es auch so, immer so eine komischen Reform. Ja, da hat man sich die Paragraphen eingetrichtert und dann ist der 1901 nicht mehr der 1901. Ja, so. Ist dann halt ein
Sollen wir
anderer.
das eventuell nachreichen?
Nee, wir gucken jetzt nach. Also das machen wir jetzt live. Das ist ja so. Achtzehn, na komm.
Achtzehn Absatz 4. Kann der Volljährige weder durch eine oder mehrere natürliche Personen noch durch einen Betreuungsverein hinreichend betreut werden, so bestellt das Betreuungsgericht die zuständige Betreuungsbehörde zum Betreuer. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
Nee, ich meinte jetzt eigentlich ich will aus dem Gefängnis Freikarte. Ja, wo man sagen kann, ich als Betreuer lege mein Amt
Ah,
nieder.
okay.
18.
Du bist bei der Entlassung.
Genau.
1868.
1868.
Und zwar Absatz 4, auf dessen Verlangen, wenn nach dessen Bestellung Umstände eingetreten sind, aufgrund derer in die Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann.
Genau, was steht da? Nicht mehr zugemutet werden kann. Ja, unbestimmter Rechtsbegriff.
Auslegungsfähig,
Auslegungsfähig,
auslegungspflichtig.
genau. Also und
Aber
darauf will
dafür
ich
sind wir ja
hinaus.
Anwälte.
Ja, ne, natürlich. Also aber wir machen das ja nicht für uns hier, ja, sondern wir machen das ja auch für die vielen Kollegen, die nicht durch die Mühle des Juristendaseins mussten. Also das ist quasi, und das ist immer wieder ein Thema, auch in allen Seminaren oder sonst welchen Gruppen die Entlassung. Wann kann ich jetzt entlassen werden? Ja, dementsprechend der 1868 ist halt eine Norm. Das ist halt ein Ermessen. Ja, und dementsprechend habe ich immer den Eindruck, ja, ich kann immer nur von dem Eindruck vermitteln, dass je nachdem nach Betreuerlage dieses Ermessen also abgewogen wird. Ja, also nicht im Sinne von, das kann man natürlich nicht nachweisen, in keinster Weise. Ja. Wenn jetzt zwei Betreuer stehen, die das übernehmen könnten, ja, die ja die gleiche Eignung hätten, wird dieses Ermessen eher ausfallen in Entlassung als andersrum. Ja. Also es gibt eine Betreuung, da habe
Okay.
ich das, ich habe den angeboten, ich habe gesagt, ich mache das noch ein Jahr weiter. Ja, die ist halt etwas weiter weg, die Betreuung. Danach biete ich euch an eine Tandembetreuung, also um wirklich, weil es ein schwieriges Klientverhältnis ist, um das mit zu begleiten in die neue Betreuung rein und dann macht die Person es alleine. Nach einem Jahr habe ich die Information bekommen vom Gericht, wir finden keinen. Ja,
Also
also.
da kann ich sowohl mein hauptsächliches Amtsgericht, also hier Grünstadt, und auch meine Stammbehörde tatsächlich nur in Schutz nehmen und mal wieder betonen, dass ich hier im Einhornschlaraffenwunderland zu leben scheine. Ich mache davon ja nur sparsam Gebrauch. Das haben wir auch gerade eben beim Einstieg in die Diskussion gesehen, wie lange ertrage ich was und wie lange mache ich mit, bevor ich einen Betreuerwechsel selbst betreibe. Aber in den Fällen, in denen ich das dann noch beantragt habe, ging das erstens immer relativ schnell und zweitens tatsächlich reibungslos. Wir haben ja eine Behörde, die leidgeprüft ist sicherlich. Die Fälle, die die Behörde führt, sind ja selten die schönen, angenehmen und leichten, denn dafür findet sich in der Regel wirklich jemand. Aber die sehen dann schon, ja, der Herr Winter ist gerade sehr belastet, weil erstens, zweitens, drittens. Und lieber übernehmen wir es und geben ihm nochmal ein, zwei neue Betreuungen zurück, als dass der Herr Winter uns wegbricht, weil es halt so nicht weitergeht. Und so ähnlich funktioniert das auch bei Gericht. Und dann kann man auch sagen, bei dir scheinen Gericht und Behörde ja sehr gut zusammenzuarbeiten. Kannst ja positiv sehen, ja. Wenn du sagst, das ist so, dass das Ermessen davon abhängig ist, wie die Belastung der Betreuungsbehörde ausschaut, spricht das für einen kurzen Draht. Das hat andere Vorteile. Auch bei uns ist die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut, aber beide Behörde und Gericht sind in der Lage, sich ein bisschen über Kreuz zu stellen, wenn man etwas anders sieht. Und das liegt auch daran, dass bei beiden jeweils jemand arbeitet, der beziehungsweise die in der Lage ist, Persönliches außen vor zu lassen. Die können diskutieren, auch mit den Betreuern, ohne dass das hinterher zur persönlichen Antipathie führt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist etwas, was ich bei anderen Stellen sehr oft vermisse. Das ist einfach, ja, angenehm, dann hier zu arbeiten.
Genau, und vielleicht nochmal für alle, das, was du nämlich angesprochen hast, die Be Behördenbetreuung, ja, also das Schreckgespenst eines jeden Behördenmitarbeiters, das gibt es. Ja, das ist nicht nur Theorie, das gibt es. Also in Berlin weiß ich, dass es in vielen Bezirken auch stattfindet, ja, also dass wirklich extra Pers also Leute eingestellt werden, die diese Betreuungen führen, ja. Jetzt in unserer Behörde ist es so, dass das mitgeführt wird von den Mitarbeitern der Betreuungsbehörde. Ja, also die müssen quasi die Sachanfragen und so weiter alles machen und aber auch Betreuung führen. Also wenn es welche gibt, das sind aber hier die Ausnahmen. Ja, also bei uns. Da weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es wirklich eher die Ausnahme. Und dann haben wir hier ja die Betreuungs die, Be die Berufs na, jetzt 1, 2, 3, die Behördenbetreuung. Ich gucke gerade, welchen Paragraphen man da, also welchen ihr im Kopf haben solltet, wenn ihr das nächste Mal eine Betreuung abgeben wollt, dass ihr darauf hinweisen könnt. Ich schaue nochmal nach.
1818, den ich vorhin genannt hatte.
Das stand im 1818.
Absatz 4. Du suchst das, wonach die Behördenbetreuung einzurichten ist, wenn sonst niemand zur Verfügung steht, oder?
Genau, das war das, was ich Absatz. Ja, genau. Das wäre dann quasi genau. Also wie gesagt, ich weiß, dass es diese Normen gibt. Ja, ich weiß, also ich müsste den auch mal nur raus googeln. Deswegen, ja, dafür habe ich jetzt Jochen. Ja.
Frag mich, warum ich es kenne. Es sind Verfahrenspflegschaften. Es sind wirklich nur, gibt es einen subjektiven
Okay.
Anspruch des Betreuers auf Entlassung und ist das im Wohl des Betreuten? Antwort ja. Wie setzen wir das um? 1818 Absatz 4. Die Betreuungsbehörde mag das nicht, aber sie versteht, dass das Rechtsanwendung ist und dann dem nicht entkommen kann.
Genau, also ja, also ich bin halt mal dran vorbei. Ich glaube, ich hatte es zum Beispiel jetzt noch nicht, weil es halt bei uns nicht so wirklich gang und gäbe ist, dass die Behörde das übernimmt. Ist, glaube ich, ein Fall, der mir wirklich bekannt ist, dass die Behörde dann gesagt hat, wir gehen kurz rein, wider Willen, aber ansonsten gab es das halt nicht. Aber wäre jetzt für euch dann quasi, wenn ihr dann das nächste Mal diskutieren müsst, ja, wenn ihr quasi eine schwierige Betreuung habt und das Argument kommt, wir finden niemanden. Ja, weil das Argument kennt bestimmt jeder. Also ich habe das schon zweimal, alle 2, 3 Monate höre ich dieses Argument. Wir finden da niemanden für, wenn ich den weitergeben will. Dann weist darauf hin, dass du aber wen gefunden hast, der das machen kann. Und zwar im 1818 Absatz 4. Ja, genau. Und du die Behörde dann einfach fragst, ob sie vielleicht noch mal gucken wollen oder ob du das innerhalb der nächsten 14 Tage mal als Information ans Amtsgericht weitergeben sollst. Ja, und ich glaube, da kommt der Anruf dann relativ zeitnah, dass da denn doch wer die Betreuung übernehmen würde. Also
Allerdings kriegt man dann zwei schwierige Betreuungen als Ausgleich, ne? Das ist die
das ist
Stimmung ein
ja,
bisschen
aber
frostig
die
hinterher.
sind nicht schwierig, die sind da nicht schwierig, sondern da ist denn nichts bekannt, ja? Die werden dann übergeben mit, mir ist nicht bekannt, dass es dort irgendwie Probleme gab. Ja? Also dann ist so der Klassiker. Neben, ja, wie der jetzt krankenversichert ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja? Also ganz klarer Fall von riecht nach Privatversicherung, was auch
Oder gar
enorm
nicht versichert.
oder gar nicht versichert, genau. Wie gesagt, ich erzähle es mal gerne, ich glaube 25 Jahre nicht versichert, das war mein höchstes, das dann, genau, dann finde mal die letzte Krankenkasse. Ja, das ist dann schon ein bisschen herausfordernd. Das sind so denn die Fälle, die man dann bekommt. Ja.
Dazu
Wobei,
können wir.
um den Schlenker noch zu machen, also gerade da ich ja gerade über die Seminare beziehungsweise über die Startram mit vielen Kollegen, die anfangen zu tun habe, es ist schon Wahnsinn, muss man an der Stelle mal sagen, was Anfängern auch übergeholfen wird. Ja, also was man wirklich Beginnern für Fälle gibt. Also die sitzen ja dann meistens, oder wir sitzen zusammen in den Live-Calls und also man hat jetzt ein bisschen Erfahrung und dann kann man da das Brett auch bohren. Ja, aber also wenn man da alleine vorsitzt und wenn ich mir vorstelle, als ich angefangen habe, und das wäre der Fall gewesen, ja, also ich hatte einen sehr guten Kollegen damals im Verein, der mich angeleitet hat, ja, oder der mir dann auch mit einer entspannten Ruhe mir erklärt hat, wie das funktioniert. Aber wenn ich da gar keinen habe, der mir da Tipps gibt, dann sind das manchmal schon Fälle, die sehr, sehr herausfordernd sind. Ja.
Übrigens habe ich in dieser Anfangsphase hauptsächlich deinen Podcast gehört und die Betreuungsbehörde angerufen. Das war tatsächlich sehr, sehr hilfreich und so bin ich auch auf den Stammtisch zurückgekommen. Ich habe immer auf
Ja.
den Arbeitswegen den Podcast reingehört und wusste dann so ungefähr, was ich machen muss, jedenfalls nachdem der Kollege hier ausgeschieden war, den ich dann nicht mehr fragen konnte. Zum
Genau.
Thema Versicherung können wir aber auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Da habe ich nämlich tatsächlich einen super spannenden Fall, der vielleicht auch im Umgang mit Krankenversicherungen ein bisschen hilft.
Genau,
Hast du
ist
denn deine
direkt
Fragen
gemerkt.
wiedergefunden?
Nein, brauche ich auch nicht mehr für diese heutige Folge, weil wir haben es jetzt
Oh, sind wir schon wieder?
grandios geschafft. Ich glaube, es waren
Acht.
3 Fragen. Es waren, glaube ich, drei
Ja.
Fragen. Aber wir wollen das Ganze ja so ein bisschen übersichtlich halten, da die meisten ja keinen Arbeitsweg von 1,5 Stunden haben. Ja, und wir, mein Ziel immer ist, dass man das, wenn man zur Arbeit fährt, so ganz entspannt oder eine Laufrunde macht, hören kann. Sollte das eigentlich diesen Zeitumfang haben. Da ich nicht möchte, dass ihr euch auspowert und 1,5 Stunden laufen müsst, machen wir jetzt an der Stelle für heute Schluss. Versprochen ist allerdings, dass wir in 14 Tagen die weiteren Fragen auch durchgehen. Wir haben ja noch 7. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja noch 7 Fragen eigentlich in der Pipeline. Ich hoffe, wir schaffen nächstes Mal wenigstens 4. Gut, soweit erstmal von mir. Wie gesagt, seminarunterbringung.betreut.de will ich nochmal darauf hinweisen. Jochen erzählt ein bisschen was dann über das Thema Unterbringung. Also sehr dezidiert und sehr fein gegliedert. Also kann ich nur empfehlen. Ich bin auch dabei. Werde das Ganze so ein bisschen moderieren, aber meiste Zeit wird dann Jochen reden. Genau, gibt noch ein paar Plätze. Also wir mussten jetzt schon noch neue Plätze anbieten, weil der erste Seminar schon voll ist. Deswegen 30 Plätze haben wir, ein paar sind noch da. Einfach anmelden, wenn ihr darauf Lust habt. Und ja, ansonsten sehen wir uns im Campus. Ca.betreut.de. Wer noch nicht drin ist, gibt es auch das Seminar von Jochen günstiger. Das für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine normale Podcast-Folge und wir hören uns dann und sehen uns, also YouTube-Kanal, kann man das Ganze auch nochmal uns zuschauen. Rechtsanwalt Roy Lippert einfach eingeben und dann findet sich das Ganze. Und ja, ansonsten Instagram auch noch. Da gibt es immer so kleine Häppchen von uns, ja. Also den Jochen mal gibt es mich, mal gibt es einen Jochen und mich. Den kann man dann schon gucken. Ab und zu zwischendurch wird das so eingestreut, genau, da einfach auch Rechtsanwalt Lipport suchen und dann beziehungsweise betreut Podcast, da werden die Sachen auch zu sehen sein. Alles klar, das war's, Jochen. Jetzt, ich danke dir für diese Woche
Schönen
und wir
Abend.
sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.